Warum sprecht ihr von einem Putsch, gar von einem kalten Putsch?
Also mit Putsch ist ja meistens die Relation oder die Verbindung zu einem Militärputsch, wenn das Militär die Macht übernimmt und irgendwie mit Soldaten die Straßen besetzt. Das steht in Brasilien unserer Ansicht nach jetzt nicht direkt bevor, aber es gibt einen Vorgang, dieses Impeachment-Verfahren, das Amtsenthebungsverfahren, das im Prinzip eine direkt vom Volk gewählte Präsidentin durchs Parlament absetzt. Also dass die Präsidentin in Brasilien ist nicht durch Parlament gewählt, sondern direkt vom Volk. Und es gibt eben diesen Paragraphen, wo auch so eine Amtsenthebung vorsieht. Deswegen hat das Gericht wohl auch entschieden, dass es legal ist. Die Krux ist jetzt daran, dieser Paragraph wurde eingeführt, wenn der Präsident gegen schwere Verstöße gegen die Rechtsordnung vergeht, dann kann das Parlament ihn absetzen. Also es geht auch erstmal darum, ihn 180 Tage abzusetzen. Da muss jetzt erstmal das Parlament zustimmen, dann der Senat. Und dann nach diesen 180 Tagen wird es nochmal eine weitere Abstimmung geben und dann gibt es eine richtige Absetzung. Aber die Krux ist eben, gibt es ein schwerwiegendes Vergehen gegen die Rechtsordnung in Brasilien? Das ist die Frage, wo sich die Juristen gerade drum streiten.
Und ihr sagt, es gibt diesen schwerwiegenden Grund nicht. Warum gibt es den nicht? In den Medien wird ja immer wieder von schweren Korruptionsvorwürfen gegen Rousseff gesprochen.
Das ist eben ein großes Problem, das wir sehen, dass diese Sachen immer vermischt werden. Also es gibt einen riesen Korruptionsskandal in Brasilien, Lava Jato, rund um den staatlichen Ölkonzern Petrobras auch. In diesem Korruptionsskandal sind etliche Politiker schon verhaftet und auch verklagt worden, wirklich eingesperrt. Der läuft schon einige Jahre, wird noch eine Weile gehen wahrscheinlich. Und das Problem ist, dass Dilma Rousseff konnte in diesem Korruptionsskandal nie irgendwas vorgeworfen werden. Außer irgendwelchen Kronzeugen, die gesagt haben, sie hätte von Korruptionsvorgängen gewusst, gibt es eigentlich keine Punkte gegen sie. Es gibt auch keine staatsanwaltlichen Ermittlungen innerhalb dieser Korruption. Es sind sehr viele Leute verurteilt worden, unter anderem viele Leute von denen, die jetzt dieses Impeachment vorantreiben. Zum Beispiel der Eduardo Cunha, der Parlamentspräsident, der hat das Verfahren, der muss es immer annehmen. Es gab gegen Lula auch 33 Impeachment-Verfahren, es gab gegen Dilma schon 49 oder angestrengte Verfahren, die aber dann immer abgelehnt wurden oder meistens abgelehnt wurden. Zur richtigen Abstimmung kam es eigentlich selten, weil die meistens keine Grundlage hatten. Und deswegen war das schon eine politische Entscheidung natürlich, dass Cunha das annimmt. Und gegen ihn wird zum Beispiel ermittelt wegen Schwarzgeldkonten in der Schweiz. Er ist auf den Listen aufgetaucht von einem großen Bauunternehmer, der gesagt hat, der auflegen musste, gegen wen, welche Politiker er alle bezahlt hat. Der Sohn oder halt der Verantwortliche des Bauunternehmens ist für 19 Jahre im Knast. Und in den Panama Papers taucht er auch auf. Also von diesen 65 Leuten, die jetzt erstmal entscheiden mussten, ob das Amtsenthebungsverfahren angenommen wird, laufen gegen 35 Ermittlungen, gerade staatsanwaltliche Ermittlungen. Und die anderen heißt nicht, dass die eine weiße Weste haben, sondern dass halt noch keine Ermittlungen angestrengt wurden.
Seht also, ihr da einen Zusammenhang?
Ja, natürlich. Also es ist ein bisschen politisches Verfahren, was da läuft. Es ist auch so, dass jetzt hat zwar das Gericht entschieden, dass das Verfahren an sich legal ist, dass es eine rechtliche Grundlage hat, aber es entscheidet nachher nicht eine Justiz, ob Dilma wirklich Vergehen vorgeworfen werden können oder die bestätigt sind, die nachgewiesen wurden, sondern das ist eine politische Entscheidung. Also das Parlament und dann der Senat entscheiden darüber. Und was ihr vorgeworfen wird, sind im Prinzip Haushaltsbeschönigungen. Also sie hat sich kurzfristig Geld geliehen von Staatsbanken, um ihren Haushalt schöner aussehen zu lassen, als er eigentlich dastehen sollte. Das haben fast alle Regierungen vorher auch gemacht. Das passiert auf Landesebene ständig. Was man wahrscheinlich schon sicher sagen kann, ist, dass sie das in einem größeren Maßstab betrieben hat als andere. Aber in anderen Regierungen, da wurde vielleicht mal irgendwo leise Kritik geäußert unter der Hand, aber es kam nie zu irgendeiner rechtlichen Verfolgung dieser Vergehen, im Anführungszeichen. Also kann man schon sagen, dass die politisch sehr fragile Situation in Brasilien gerade genutzt wird, um eine ungeliebte Präsidentin aus dem Amt zu jagen. Und das ist eben problematisch, weil es eigentlich nicht die Aufgabe des Parlaments ist, über das Für und Wider einer Präsidentin zu entscheiden, sondern die ist direkt vom Volk gewählt.
Und ihr verteidigt jetzt eigentlich Rousseff, indem ihr eben euch gegen dieses Amtsenthebungsverfahren wendet. Findet ihr, dass sie eine gute Präsidentin ist?
Also die allgemeinen Zustimmungsraten in Brasilien sind sehr gering im Moment für Dilma Rousseff. Und wir kritisieren auch viel an der Politik der Arbeiterpartei, die sie gemacht haben. Also sie haben große Staudammprojekte durchgesetzt. Die Belo Monte zum Beispiel ist jetzt voll, also der Staudamm wurde aufgefüllt, das Ding ist fertig. Andere Großprojekte werden vorangetrieben. Die Agroindustrie hat sich prächtig entwickelt unter den letzten was sind es jetzt, 14 Jahre PT-Regierung unter Lula und Dilma Rousseff. Aber sie haben auch sehr viel Gutes gemacht. Also sie haben den Hunger praktisch ausgerottet in Brasilien. Sie haben sehr vielen Leuten auch mit dem Programm Minha Casa Minha Vida zu Wohnraum verschafft und so. Also es ist auch sehr viel Gutes gelaufen. Der Mindestlohn wurde extrem angehoben. Es wurde die Staatsanwaltschaft zum Beispiel wurde erst so aufgebaut, dass sie diese Korruptionsverfahren überhaupt führen kann. Also es ist nicht so, dass es vorher keine Korruption gab und jetzt unter der PT-Regierung dann auf einmal Korruption gegen Korruption ermittelt wird. Die Korruption gab es schon immer. Die PT hat sich in ein korrumpiertes System eingefügt. Und das ist auch eine Kritik, die wir an ihr üben. Sie sind als Antikorruptionspartei angetreten, als eine Partei, die aus einer Bewegung entstanden ist. Und sie hat sich in dieses Projekt eingefügt, in dieses politische System, um eben auch Sachen durchzusetzen. Das Problem war, dass die PT nie eine Mehrheit hatte an Partei. Also sie musste immer in Koalitionsverhandlungen für Mehrheiten im Parlament sorgen. Und da hat sie sich eben auch Korruptionssachen bedient. Also wir sagen ja zur Demokratie, weil wir das als illegitimen Akt sehen, die demokratisch direkt gewählte Präsidenten abzusetzen. Aber wir sagen nicht, dass es keine Korruption der PT gab, dass es keine Kritik an der PT geben darf. Es ist eher der Losspruch ist eher für die Demokratie anstatt für die PT-Regierung. Das ist natürlich auch ein Problem, dem wir uns bewusst sind, weil es ist immer sehr schwierig, die PT-Regierung zu kritisieren. Also wenn jetzt eine konservative Regierung in der Macht ist, ist es sehr einfach zu sagen, das sind die Bösen und sie abzuarbeiten. Und halt zu sagen, hier, wir haben hier irgendwie eine Alternative. Aber wenn man selbst an der Macht ist, ist es natürlich schwieriger. Und das Hauptproblem in Brasilien ist gerade die unglaubliche Polarisierung. Also die Präsidentin ist zwar gewählt worden 2014, aber mit einer sehr knappen Mehrheit. Und der Wahlkampf war unglaublich polarisierend. Also es sind wirklich, es ist keine politische Debatte mehr da. Man hat entweder ein rotes T-Shirt an, ist Petista oder eben nicht. Und das ist sehr schwierig, da überhaupt von demokratischen Verhältnissen dann irgendwann noch zu sprechen, wenn einfach überhaupt kein Diskurs mehr stattfinden kann, überhaupt keine Debatte mehr stattfindet, sondern man nur direkt in Lager gesteckt wird. Und dann ist das Gespräch eigentlich schon vorbei. Somit kann man schwer politische Probleme lösen in dem Land.
Also für euch ist die PT immerhin noch die bessere Variante einer brasilianischen Regierung und deswegen tut ihr euch schwer damit, sie anzugreifen, kann man das so sagen?
Also es ist natürlich ist die Perspektive, wenn die Konservativen die Macht übernehmen, was dann passieren wird, sehr, sehr schwarz, also sehr, sehr schwierig. Weil wir gehen halt davon aus, dass sehr viele der sozialen Errungenschaften wie Mindestlohn, diese Fomiseo, also Hungerbekämpfung und so, dass das wirklich zurückgefahren wird in der wirtschaftlichen Krise gerade. Und dass auch sehr viele demokratische Rechte zurückgedreht werden. Also zum Beispiel gibt es einen Antrag auf Verfassungsänderung, dass die indigenen Territorien wieder zurücknehmen wird sozusagen. Also dass nicht mehr die Regierung bestimmt, welche Territorien indigen sind, sondern der Kongress. Und der ist sehr, sehr konservativ und die Bancada Ruralista, also die Agrounternehmen, sind da sehr, sehr stark drin. Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Es ist ein Problem, was die Konservativen machen werden, wenn sie an die Macht kommen. Die Situation für die PT gerade ist auch nicht schön. Also wenn das Amtsenthebungsverfahren nicht durchgeht und die Präsidentin bleibt, hat sie ein Riesenproblem, weil sie ist zwar gewählte Präsidentin, aber sie hat keine Mehrheit im Parlament. Das heißt, sie kann nicht wirklich progressive Projekte durchsetzen. Ja. Es braucht einen Läuterungsprozess der PT, auf jeden Fall. Die müssen Selbstreflexion betreiben, müssen schauen, was falsch gelaufen ist, wie sie sich neu aufstellen können. Das ist natürlich einfacher aus der Opposition heraus, aber die Perspektive auf eine konservative Regierung macht einem wirklich Angst, wenn man an Brasilien denkt.
Du hast ja vorhin gesagt, Rousseff hat die Staatsanwaltschaft so aufgebaut, dass sie überhaupt Korruption bekämpfen kann, glaube ich.
Die Arbeiterpartei, also Lula hat damit schon angefangen.
Auf jeden Fall. Ihr schreibt das auch so ähnlich in eurem Text. Kannst du das noch ein bisschen erklären, was da getan wurde?
Also sie haben das Ministerio Público zum Beispiel mit sehr viel mehr Ressourcen versorgt. Und das Ministerio Público ist eine schlechte Übersetzung hier mit der Staatsanwaltschaft. Was die machen, das sind im Prinzip Anwälte, Staatsanwälte, wenn man so will, also irgendwie schon für eine staatliche Agentur arbeiten, die verfolgen Rechtsstreits im öffentlichen Interesse. Also zum Beispiel bei den Staudammprojekten passiert das sehr viel, dass das Ministerio Público im Prinzip eine groß angelegte Umweltstudie anfertigt als Gegenstudie zu den Staudammsbetreibern und dann irgendwie halt nachweisen, nee, also hier sind auf jeden Fall Nationalparks betroffen, hier wird auf jeden Fall indigene Territorien berührt, deswegen muss, wegen der ILO 169 müssen die konsultiert werden, informiert konsultiert werden, also nicht irgendeine Abstimmung machen, sondern müssen wissen, worum es geht. Und genau, also so hat man relativ viele Ressourcen in der Behörde, die auch Verbrechen untersuchen, sondern Ressourcen hat, um diese Verbrechen zu untersuchen. Das ist ja oftmals das Problem, man geht davon aus, dass es rechtswidrig ist, aber wer kann sich so ein Gutachten schon leisten?
Ein Vorwurf, der dagegen Rousseff gemacht wurde, du hast schon kurz die Probleme angesprochen, aber was ganz konkret auch durch die deutsche Presse ging, deswegen möchte ich das nochmal ansprechen, ist, dass sie kürzlich Lula da Silva als Kabinettschef eingesetzt hat, genau in einem Moment, in dem gegen ihn vermittelt ermittelt wurde und ihm so zur Immunität verholfen hat. Was sagt ihr dazu?
Also das war in der Situation noch, als die PMDB, der ehemalige Koalitionspartner, noch in der Regierung war. Und da ging es eben darum, die haben gerade beraten, also ich weiß nicht, das Parteigremium, die Parteichefs haben erstmal beschlossen, sie wollen aus der Koalition austreten und dann sollte es aber noch eine Abstimmung geben. Und in dieser Situation sollte Lula vermitteln und im Prinzip die Leute wieder zusammenbringen, dass eine Koalition weiter bestehen kann. Es gab in der Zeit, oder es gibt schon lange, gibt es Ermittlungen gegen Lula. Der hat bisher auch immer mit der Justiz kooperiert, also hat Akten rausgegeben und so weiter. Die Ereignisse, die kurz vor dieser Ernennung stattgefunden haben, ist, dass dieser Staatsanwalt, oder dieser ist kein Staatsanwalt, ist ein Richter, der die Untersuchung führt, der Moro, der hat ihn verhaften lassen und hat halt vorher der Presse Bescheid gesagt, so wir gehen jetzt zu Lula und holen den raus. Dann haben wir ihn auch nicht irgendwie einbestellt. Also bisher wurde er einfach einbestellt, er ist zur Staatsanwaltschaft gekommen, dort zu den Richtern, ist verhört worden, ist wieder gegangen. Da sind sie jetzt hingegangen mit einem riesen Polizeiaufgebot und Presse, haben ihn aus seinem Haus rausgeholt, zu einem nahegelegenen Flughafen verbracht, um ihn dort zu verhören. Also ein Vorgehen, das eigentlich so nie stattfindet und bisher auch, aber der einfach einbestellt und ist gekommen. Das war ein ziemlicher Schauprozess auf jeden Fall. Also die wollten ihn instrumentalisieren und halt Lula in die Ecke stellen, er ist korrupt und aber es, gegen ihn wird ermittelt, ne? Er ist noch nicht verurteilt oder sowas. Es hängt damit zusammen, dass die Konservativen Angst haben, dass Lula wieder Präsidentschaftskandidat werden wird. Da hoffen auch viele Linke in Brasilien drauf, dass er wieder kandidiert. Und die Konservativen wollen im Prinzip so ein bisschen dekonstruieren, dass er eben nicht wählbar wird. Weil Lula ist mit, ich glaube, 88% Bestätigung aus dem Amt geschieden. Also ist einer der beliebtesten Politiker Brasiliens auf jeden Fall. Und zur Immunität, also er wurde durch diese Ernennung zum Minister nicht der Verfolgung entzogen, sondern die Zuständigkeit ist in ein anderes Gericht gegangen. Also der Moro, der ist, keine Ahnung, von einem Landesgericht in Sao Paulo oder sowas, der darf das Verfahren nicht weiterführen, sondern das muss das oberste Gericht tun, wenn Lula Minister ist. Also er ist nicht immun, sondern es darf nur das oberste Gericht das Verfahren weiterführen. Also dazu, zu diesem Schauprozess ist noch gekommen, dass Moro Telefongespräche zwischen, ich glaube, Lula und Dilma veröffentlicht haben. Also so ein paar Stunden, nachdem sie geführt wurden, hat er sie veröffentlicht. Also das muss man sich in Deutschland mal vorstellen, ein Richter veröffentlicht Telefongespräche ein paar Stunden, nachdem sie gemacht wurde, zwischen dem Staatspräsidenten. Da geht es nicht darum, Aufklärung zu betreiben, sondern politische Kampagne zu machen. Also der hat den Medien zugespielt, kurz nachdem er sie abgefangen hat. Das Abfangen war schon illegal, ganz zu schweigen vom Zuspielen zu den Medien. Natürlich kann er legal abgehörte Telefongespräche in Gerichtsverfahren verwenden, aber das hat nichts in dem Globo, also dem Fernsehen zu suchen.
Ist die Justiz in Brasilien demnach politisch befangen oder ist das ein Einzelfall?
Also die Justiz ist natürlich kein einheitlicher Block. Es gibt natürlich Elemente, sagen wir, in der Justiz, die politisch irgendwie natürlich die Verfahren irgendwie priorisieren. Sagen zum Beispiel Eduardo Cunha, der hat auch ein Amtsenthebungsverfahren am Hals, aber er schafft es halt irgendwie ganz geschickt, dem immer wieder zu entgehen, also das nicht voranbringen zu lassen. Also der das Amtsenthebungsverfahren gegen Dilma vorantreibt. Und jetzt ist eben die Frage, wie schafft es die Justiz, Richter, die ihre Kompetenzen klar überschritten haben, wie es der Moro getan hat? Also er hat klar illegal gehandelt, in zumindest einem Fall, der andere Fall, naja, ist noch immer noch fragwürdig, warum er ihn mit einem riesen Polizeiaufgebot abholen lassen zum Flughafen gebracht hat. Aber die Veröffentlichung der Telefongespräche ist klar illegal. Und da muss eigentlich eine Justiz halt irgendwie sagen, okay, dieses Vorgehen war nicht in Ordnung und man braucht hier rechtsstaatliche Mittel, um diese Prozesse auch sauber zu führen. Und das ist eben jetzt die Frage, wie die Justiz sich da verhält. Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Beamten oder höheren Beamten im Justizwesen natürlich der alten Bourgeoisie oder halt den reicheren Schichten der Bevölkerung angehört. Also die gehören eher zu den Teilen der Bevölkerung, die was zu verteidigen haben gegen die PT-Regierung. Ne? Also es gibt einfach eine unglaubliche Wut in Brasilien gegen diese Arbeiterregierung, weil sie die wenigen Sozialprogramme einfach nicht dulden wollen. Also die sind einfach total empört darüber, dass sie ihren Hausangestellten jetzt mittlerweile Mindestlohn bezahlen müssen und sie nicht mehr 24 Stunden am Tag beschäftigen können, sondern die ein Anrecht haben auf einen freien Tag und die anderen ein Anrecht haben auf eine gewisse Arbeitszeitbegrenzung. Das kann einfach nicht sein. Wenn sie eine Rundumbetreuung brauchen, brauchen sie jetzt zwei Hausangestellte und die müssen denen auch noch Mindestlohn bezahlen. Das ist der größte Skandal aller Zeiten für die reichen Klassen in Brasilien und vor dem wollen sie sich wehren.
Zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Prognose von dir. Rechnest du denn damit, dass das Parlament tatsächlich für die Amtsenthebung von Dilma Rousseff stimmt?
Ich glaube schon. Natürlich wird da jetzt noch drum gerungen, aber die Mehrheitsverhältnisse sehen nicht sehr gut aus für Dilma. Also sie ist da politisch sehr isoliert eigentlich in dem Parlament mit ihrer Arbeiterpartei. Und auch die Vorgänge in Honduras 2009 und Paraguay 2012 zeigen, dass es möglich ist, so einen kalten Putsch durchzuführen. Also das sind natürlich auch ja schlechte Beispiele, wenn man so will. Auch die Reaktion der deutschen Politik auf diese Amtsenthebungen waren sehr bescheiden. So die Friedrich-Naumann-Stiftung 2009 hat das einfach als ein völlig legitimes Verfahren durchgewunken damals. Und das war halt ein Skandal. Also das Militär hat den gewählten Präsidenten abgeholt und nach Costa Rica geflogen. Das geht überhaupt nicht. Und da muss man eben, das ist auch ein Grund, wieso wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt eine Stellung beziehen, weil unsere Partner aus Brasilien uns auch irgendwie rückmelden, das ist hier ein Verfahren, das wirklich viel bedroht, was wir aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten. Und wenn dieses Amtsenthebungsverfahren durchgesetzt wird, dann kann es wirklich zu schweren Ausschreitungen auf der Straße kommen, das zu Toten führen kann. Und da hatten wir uns jetzt halt, also diese Stellungnahme ist entstanden bei der letzten Frühjahrstagung von der Kooperation Brasilien. Und da haben sich über 30 Leute zusammengesetzt und über die PT und ihre Errungenschaften und so diskutiert. Und da haben wir eben gesagt, also wenn die Situation so gravierend ist, wie sie uns dargestellt wird von unseren Partnern in Brasilien, dann müssen wir uns dazu auch verhalten. Dann können wir nicht einfach abwarten und schauen, was passiert, sondern wir müssen da uns auch irgendwie positionieren können. Mhm. Und die Rückmeldung bisher ist eigentlich sehr positiv.